Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Krieg Israels und der USA gegen den Iran dauert nun schon fast 2,5 Monate an. Auch die de facto Blockade der Straße von Hormuz ist noch immer nicht beendet. Und nach wie vor ist die Lage sowieso unübersichtlich. Die Blockade der wichtigen Seehandelsstraße hat zu Verwerfungen und Bedrohungen nicht nur hinsichtlich der Weltmarktpreise geführt, sondern auch internationale Organisationen wie die OPEC oder die UNO beschädigt. Die Beziehungen der Staaten im Nahen Osten sind ohnehin schwer belastet und einst festgefügte geostrategische Allianzen scheinen sich neu zu ordnen. Wir wollen über all das und noch mehr mit unserem Korrespondenten in Israel sprechen. Herzlich willkommen, Pierre Heumann.
Schönen guten Tag.
Herr Heumann, immer wieder kann man lesen und hören, dass die Blockade der Straße von Hormuz eine Energiekrise heraufbeschwöre, die schlimmer sein könnte als die Ölkrisen der 70er Jahre. Ist das übertrieben oder trifft es den Kern?
Es trifft irgendwo den Kern und es fehlen einfach 20% der Energie oder des Öls, das durch diese enge Straße geführt wird normalerweise. Es geht aber nicht nur um Energie, sondern es geht auch um Dünger und um Aluminium. Da zeichnen sich bereits Knappheiten ab, weil eben auch diese Lieferungen durch die Straße von Hormuz gehen.
Hat die Blockade der Straße von Hormuz tatsächlich die Qualität, die Macht, das Potenzial, beispielsweise den Weltflugverkehr irgendwie lahmzulegen?
Also erstens, das wird wahrscheinlich teurer werden, weil eben der Treibstoff teurer wird. Das heißt, im Westen wird man OECD-Länder zum Beispiel, die werden einfach tiefer in die Tasche greifen müssen. Wer aber wahrscheinlich wirklich Knappheitsprobleme haben wird, das sind die ärmeren Länder, die sich diese höheren Preise nicht leisten können. Und deshalb führt es zu Verschiebungen im Konsumverhalten, sage ich jetzt mal.
Ärmere Länder, das heißt ja die Staaten des globalen Südens, wenn wir das mal so definieren wollen, und vor allem wahrscheinlich die Staaten Afrikas.
Das ist richtig, ja. Und die werden aber nicht nur mehr für Energie bezahlen müssen, sondern eben auch mehr für Dünger, weil auch der wird teurer und das könnte im schlimmsten Fall zu Nahrungsmittelkrisen führen und dann letztlich auch zu einer neuen Migrationswelle. Aber gut, ich will da nicht allzu schwarz prognostizieren, aber die Gefahr besteht.
Und betrifft das nur in Anführungszeichen die ärmeren Länder oder könnte eine Versorgungskrise mit Lebensmitteln auch die reichen Industriestaaten treffen?
Ich glaube nicht, weil die werden in der Lage sein, höhere Preise zu bezahlen und könnten dann ein bisschen salopp gesagt den globalen Süden oder den ärmeren Ländern diese Düngemittel einfach quasi wegschnappen, weil sie mehr bezahlen können.
Gibt es überhaupt irgendeine alternative Route, also eine aussichtsreiche alternative Route zur Straße von Hormuz, die den ärmeren Ländern die Chance böte, ja irgendwie auszuweichen?
Diese gibt es und die werden zum Teil gebaut und die werden zum Teil renoviert, weil man sie ein bisschen vernachlässigt hat. Es gibt verschiedene Ausweichrouten. Die eine ist in Saudi-Arabien. Die führt vom Ölfeld in Abqaiq auf der westlichen Seite des Königreichs. Die führt zu einem Hafen, der heißt Yanbu, der ist am Roten Meer. Und durch diese Pipeline, die etwa 1200 Kilometer lang ist, kann die Straße von Hormuz umgangen werden, indem das Öl dann durch das Rote Meer geht, durch den Suezkanal. Und davon werden die Ägypter profitieren, weil eben der Verkehr durch den Suezkanal zunehmen wird. Das ist die eine Auswegsroute. Die andere geht vom Irak in die Türkei via Pipeline. Also das würde auch eine Umfahrung oder eine Ausweichroute darstellen. Und das sind eigentlich die wichtigsten. Dann gibt es noch von den Vereinigten Arabischen Emirate, die können direkt in den Golf von Oman gehen. Und das würde auch bedeuten, dass sie die Straße von Hormuz vermeiden können.
Und tun die betreffenden Staaten, die erwähnten Staaten, das bereits? Also wird diese Umgehungsroute bereits intensiv genutzt?
Ob sie intensiv genutzt wird, weiß ich nicht, aber sie besteht. Das bedeutet, dass etwa nicht 20% fehlen, sondern 10%.
Viele Beobachter fragen sich ja, warum die Golfstaaten nicht heftiger reagieren. Also warum wird nicht entschiedener militärisch auch die eigene Interessenlage gegenüber dem Iran verteidigt?
Ich glaube, die Golfstaaten, also Saudi-Arabien, Katar und Emirate, um nur drei zu nennen, die sind da sehr vorsichtig, weil sie wollen die Iraner oder die Mullahs nicht noch mehr auf die Palme bringen, weil sie fürchten, dass da weitere Angriffe kommen könnten und dass sie nicht nur Ölanlagen angreifen könnten, sondern auch Entsalzungsanlagen, die sind im Golf sehr wichtig für die Wasserversorgung, weil sie sonst praktisch kein Wasser haben. Also die sind da sehr vorsichtig. Das ist vielleicht noch interessant zu wissen, es bahnt sich eine neue Achse an zwischen Jerusalem und Abu Dhabi, also zwischen Israel und den Emiraten. Die Israelis haben den Emiraten, ich glaube, erstmals außerhalb Israels und den USA eingesetzt, den Iron Dome, also dieses Raketenschild, zur Verfügung gestellt. Und das gefällt natürlich den anderen nicht besonders, weil sie Angst haben, dass da eine zu intensive Beziehung entsteht.
Es ist ja berühmt geworden, das Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das China vermittelt hatte. Das hat ja für viel Aufsehen gesorgt. Ist dieses Abkommen, die damit entwickelten Kontakte, sind die tot? Oder könnte man auch sagen, Saudi-Arabien verhält sich zurückhaltender, um dieses Abkommen nicht endgültig zu beerdigen?
China spielt schon eine wichtige Rolle. Und ich glaube, die Tatsache, dass im Moment relativ wenig Gewalt eingesetzt wird, hängt damit zusammen, dass Trump diese Woche nach Peking fährt und er will nicht unbedingt mitten in einem Krieg mit dem Chinesen quasi konferieren und ihm gegenübertreten. Also das ist ein Punkt. Und was aber nach dem Besuch von Trump dort geschieht, das ist im Moment schwer absehbar. Die Iraner haben übrigens gestern eine Antwort gegeben auf den Vorschlag der USA. Der hat beinhaltet erstens Öffnung der Straße von Hormuz und zweitens Aushandeln eines Rahmenvertrags in den nächsten 30 Tagen und in den nächsten 30 Tagen dann Waffenstillstand. Derzeit ist die Antwort noch nicht ganz klar und das zeigt, dass die Iraner ein bisschen spielen und auf Zeit spielen und versuchen da möglichst viel herauszuholen, indem sie wissen, weil sie wissen, dass Trump eigentlich diesen Krieg beenden möchte, auch aus innenpolitischen Gründen. Aber die Iraner geben nicht auf. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Konzessionen machen werden.
Sie haben das angesprochen, den Versuch Israels, die Vereinigten Arabischen Emirate besser zu unterstützen. Israel scheint für mich in der Debatte um schwere ökonomische Krisen wegen der Lage in der Straße von Hormuz irgendwie im toten Winkel zu verharren. Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Ist Israel nicht so stark betroffen wie die Golfstaaten?
Israel hat einfach ein besseres Abwehrsystem als die Golfstaaten. Deshalb sind die Emirate auch sehr froh, dass sie so einen Abwehrschild haben. Dieser Iron Dome ist natürlich nicht perfekt. Ab und zu verpasst er eine Rakete. Aber im Prinzip sind die Israelis besser gewappnet als alle Golfstaaten.
Und was die ökonomischen Konsequenzen angeht, also Treibstoffpreise, Verteuerung von Dünger, Sie sagten es, möglicherweise auch Verteuerung von Lebensmitteln, ist Israel da nicht so stark betroffen wie andere Staaten?
Doch, Israel ist da auch betroffen, aber irgendwie ist das kein riesiges Thema hier, weil die anderen Themen, die man hier diskutiert, die verdrängen diese ökonomischen Probleme. Und im Moment ist das eigentlich kein Thema hier.
Können Sie uns sagen, wie aus israelischer Sicht definiert wird bzw. analysiert wird, wer geopolitisch vom Konflikt profitiert und wirtschaftlich auch von der aktuellen Krise? Wird das in Israel diskutiert?
Israelis haben Angst, dass sie am Schluss allein gelassen werden. Also sie haben Angst, dass die Amerikaner kriegsmüde werden und quasi einen Waffenstillstand abschließen, der nicht sehr viel bringt. Und in Israel, ich glaube 70% der Bevölkerung laut Umfragen ist der Meinung und fordert das sogar, dass der Krieg weitergeht, weil man eben dieses iranische Atomprogramm und diese iranischen Raketen, vor denen hat man sehr großen Respekt. Und man würde es ungern sehen, wenn die nicht verschwinden würden oder nicht vernichtet würden. Und dann gibt es noch dieses angereicherte Uran, das für die Israelis auch ein großes Risiko, eine sehr große Gefahr darstellt. Und deshalb ist man wahrscheinlich hier in Israel eher der Meinung, dieser Krieg darf nicht aufhören. Man ist vielleicht auch beunruhigt, dass die ganzen Verhandlungen mit dem Iran, dass die nicht über Jerusalem laufen, sondern eben über die USA. Und man ist nicht ganz sicher, ob die USA die Interessen der Israelis wirklich vertreten und sich dafür einsetzen.
Israel hatte gar keine schlechten Beziehungen zu Russland. Und die Kontakte zwischen Benjamin Netanyahu und Wladimir Putin waren auch nicht die schlechtesten. Wie bewertet Israel, dass Russland durch den Krieg ökonomisch gestärkt wird, weil halt die Ölpreise Russland in die Kasse spielen?
Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Exportmöglichkeiten der Russen wahrscheinlich nicht voll ausgeschöpft werden, weil eben ihre Anlagen auch beschädigt wurden oder angegriffen wurden im Ukraine-Krieg, so dass man eigentlich nicht den Eindruck hat, dass die Russen oder dass Russland sehr stark profitiert von den steigenden Ölpreisen.
Es wird ja spekuliert, dass Donald Trump in Peking möglicherweise über ein Ende des Iran-Krieges mit China verhandelt, also dass China seinen Einfluss geltend machen sollte auf den Iran. Glauben Sie, dass am Donnerstag, Freitag sollte das Treffen tatsächlich so stattfinden in Peking, wie es geplant ist, dass wir schon bald, vielleicht nächste Woche, ein Ende des Krieges erleben?
Also wenn Sie in Israel diese Frage stellen, dann bekommen Sie die Antwort: Ich hoffe nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, man hat nicht den Eindruck, dass dieser Krieg bisher ein Resultat gebracht hat. Im Gegenteil, die Iraner sind stärker geworden, weil sie mit der Straße von Hormuz quasi eine neue Waffe bekommen haben. Weder sie noch wahrscheinlich auch der Westen hatten realisiert, dass diese Straße von Hormuz wirklich eine Waffe ist, mit der sie mit relativ wenig Aufwand die ganze Weltwirtschaft schädigen können. Und deshalb ist man hier oder in Israel der Meinung, dieser Krieg ist noch nicht zu Ende und er soll auch nicht zu Ende gehen, bevor diese Gefahr ausgeschaltet ist. Ob das realistisch ist, das ist eine andere Frage. Ich glaube, die Iraner dürfen nicht unterschätzt werden. Die haben eine sehr große Widerstandskraft, auch wenn sie im Moment wirtschaftlich stark darunter leiden. Es gibt eine steigende Arbeitslosigkeit, die Währung ist im Eimer. Das sind alles Dinge, aber das kümmert die Mullahs eigentlich nicht. Die Mullahs wollen ihr System retten und nicht so sehr das Land und die Bevölkerung.
Wie lange kann der Welthandel noch die unklare Lage in der Straße von Hormuz abwettern? Droht eine weltweite Energiekrise bislang nicht gekannten Ausmaßes? Welche Lösungsoptionen gibt es überhaupt? Über das und mehr sprachen wir mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Vielen Dank für das Gespräch, Heumann.
Ich danke Ihnen. Schönen Tag.